wenn man Lernkultur und Teambuilding noch viel enger zusammendenkt, weil diese Community of Practice, wenn sich eine Einheit von Menschen zusammentut und gemeinsam lernt und weiterentwickelt, persönlich entwickelt und diese Wirkung spürt, wenn sie was Neues entwickelt haben, eine neue Art von Arbeit auch weitertragen intern, das ist so ein starkes, motivierendes Teambuilding. Die Leute bleiben dann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vernetzungsgefährdet, dem Podcast der CLC GmbH. Mein heutiger Gast ist Arne Klauke. Arne leitet den MINT Campus und beschäftigt sich dort mit digitalen Lernangeboten, phygitalen Strukturen und der Frage, wie MINT-Bildung zugänglicher, vernetzter und lebendiger werden kann. Was ihn dabei besonders interessiert, wie können wir Lernprozesse so gestalten, dass wieder mehr Entdeckergeist, Spaß und Neugier entstehen? Ich fand das Gespräch mit Arne überraschend inspirierend und toll und ich kann es euch nur ans Herz legen, das anzuhören und hoffe, ihr habt genauso viel Freude und Aha-Momente wie ich. Mich würde zum Einstieg erstmal interessieren, was der MINT Campus für dich ganz persönlich bedeutet.
Boah, ja, das ist eine sehr gute Frage. Der MINT Campus ist für mich total das Herzensprojekt und ich glaube auch daran, dass das echt groß werden kann, weil das so entstanden ist aus ganz vielen anderen Projekten und Arbeiten, die wir gemacht haben. Das war eine Idee bei einem Hackathon aus der Community, die gesagt hat, boah, wir hätten voll gerne so einen Ort, der uns hilft, gern digital, aber auch mit Austauschformaten, der uns hilft, uns fort- und weiterzubilden, damit wir unsere Arbeit einfach noch besser machen können. Und da ich ja diese MINT, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik-Bubble total liebe und die Leute so gerne unterstütze, weil die sind einfach total intrinsisch motivierte Menschen, war das für mich so total die Herzensangelegenheit, in diesen Raum zu geben. Und wenn ich jetzt sehe, was daraus geworden ist, wir dachten ja aber, das wird halt eine kleine Lernplattform mit ein paar Angeboten und dann können die da irgendwie ein bisschen üben, wie die besser werden können in ihrer täglichen Arbeit. Und was jetzt daraus geworden ist, wie riesig das geworden ist, dann muss ich sagen, bin ich einfach total stolz drauf, dass das passiert ist und dass da auch so viele Leute mittlerweile ihr Herzblut reinstecken, damit das noch größer und besser
wird. Mhm. Klingt so, als wäre es einfach die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt von den richtigen Leuten gewesen, wenn es jetzt auch so gut funktioniert.
Genau, MINTflix to go war mal die Idee, so an Netflix angelehnt, sodass man sozusagen so schnell und unkompliziert sich Sachen drauf schaufeln kann. Das machen wir jetzt zwar auch, also wir machen Microlearnings, aber interessanterweise gar nicht so sehr, sondern wir machen auch ganz viel tiefgehende Lernpfade, weil das in der Community am Ende noch viel mehr Bedarf ist.
Mhm. Also nicht das schnelle, einfach erklären, sondern eher das Vertiefende. Wer nutzt sowas?
Alle Menschen, die in der außerschulischen MINT-Community unterwegs sind. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel einen Lernort leiten oder in einem Lernort als Workshop-Leitender arbeiten. Das kann eine Bibliothek sein, die 3D-Druckkurse anbietet. Das kann aber auch jemand sein, der in der kommunalen Bildung arbeitet und dort das Thema MINT-Bildung regional koordiniert. Ne? Also zum Beispiel jemand, der dann so Freizeitkurse zu Coding anbietet und organisiert. Und wir bieten Fortbildungsangebote für die Menschen, die ihre Arbeit dort besser machen wollen. Zum Beispiel den Basiskurs Workshop-Leitende. Ne? Also was ist überhaupt zum Beispiel forschendes Lernen? Wie kann ich das in meine Kurse integrieren? Aber auch sowas wie mache ich erfolgreiches Fundraising als außerschulischer Lernort, damit ich halt auch an Geld komme, um meine Angebote realisieren zu können.
Cool. Ich stelle es mir so vor, das sind ja alles Bereiche, die sehr doll wachsen und irgendwie unendlich sind, zumindest in meinem Kopf. Weißt du, so was man sich da alles für Wissen draufschaffen könnte. Wie entscheidet ihr, was da drauf kommt an Inhalten? Ist das immer sehr aktuell oder was kommt drauf und was nicht?
Das ist tatsächlich eine sehr herausfordernde und auch spannungsgeladene Diskussion. Ne? Wir sind ja ein Verbund als MINT Campus, sind also mehrere Partner. Und permanent wirkt ja das die Gesellschaft auf uns ein. Ne? Also zum Beispiel, ja, müssen wir jetzt was mit KI machen? Müssen wir was zur Digitalisierung machen? Was sind gerade Trends oder auch gesellschaftlich relevante Themen? Wir haben jetzt gerade als Deutschland ja die Hightech-Agenda verabschiedet in der Bundesregierung. Und das wirkt zum Beispiel ja auch auf uns ein, wenn wir sagen, wir wollen zukünftig mehr im Chip-Bereich unterwegs sein, wir wollen Quanten im Prinzip als Basiswissen in die Gesellschaft bekommen. Dann sehen wir als MINT Campus natürlich den Need, dass wir das auch so weitertragen und auch Angebote haben, die das dann wiederum in die Schule bringen, in außerschulische Lernorte bringen. Und dafür bieten wir dann die verschiedenen Sachen ein. Und das ist im Prinzip unsere Priorisierungsdebatte und Liste. Wir haben so eine Art Framework dafür, ne, woran wir unsere Priorität machen, weil, das ist natürlich das andere Thema, unsere Zeit ist ja begrenzt. Wir können nicht alles produzieren. MINT beinhaltet Ja, also wirklich viel. Und jetzt gerade wurde der MINT-Aktionsplan 3.0, der heißt Aktionsplan MINT Plus, also MINT Plus zum Beispiel Zukunftschancen, MINT Plus Kreativität, Kunst und sowas, veröffentlicht. Das heißt, da weitet sich ja nochmal das Feld und geht in noch andere Richtungen. Das heißt, die Möglichkeiten sind unendlich. Ich habe gerade ein Lieblingslernangebot, was wir diese Woche veröffentlicht haben.
Erzähl.
Das ist Stress lass nach. Das ist vom Teuto Lab der Uni Bielefeld. Und die haben das als Kurs für Kinder gemacht. Das kann man zum Beispiel im Ganztag als Lehrkraft anwenden oder als Erzieherin und, oder Sozialarbeiterin. Das kann man aber auch in der Schule machen. Das kann man auch als Projekttage machen. Und der Kurs, das ist ein Lernmaterial für die Lehrkräfte oder Workshopleitenden. Die können das eins zu eins anwenden. Gleichzeitig beinhaltet das aber auch die Erklärung, wie funktioniert das und wie kann ich das möglichst gut umsetzen. Weil das ist oft etwas, was fehlt, haben wir festgestellt. Es gibt oft Lernmaterialien, es gibt oft Anwendungsvorlagen. Aber die Inhalte müssen ja auch von Leuten, die ganz häufig verschiedenste Themen haben, verstanden und angewendet werden können. Und das ist da halt drin. Und Stress lass nach geht nicht nur um Stress, was total wichtig ist in der aktuellen. Ich weiß nicht, ob du da tief drin bist, die Resilienz der Jugend, die gerade aus der Schule kommt oder auch in Schule ist, ist ja extrem niedrig. Wir haben ganz hohe Probleme mit verschiedensten psychosomatischen Themen und auch psychischen Themen in der Jugend. Und ja, das ist gesellschaftlich relevantes Thema. Und in dem Angebot geht es aber darum, was macht das eigentlich in meinem Gehirn? Also was ist die Biologie hinter Stress? Und wie kann ich auch lernen, damit umzugehen? Finde ich so relevant zur aktuellen Zeit und gleichzeitig total der spannende, also ich habe auch ganz viel daraus gelernt, über das Gehirn, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Also ganz spannender Inhalt aus meiner Sicht. Und forschendes Lernen. Der ganze Kurs ist so aufgebaut, dass die Kinder, ich würde sagen Jugendlichen eher, vom Alter her selbst experimentell forschend sich an ein Ergebnis herantasten, ihren eigenen Stresslevel beobachten, dokumentieren, wiederholen den Versuch und so weiter und so fort, um sich da auch selbst wie kleine WissenschaftlerInnen irgendwie ranzutasten, wie funktioniert das mit meinem Körper und meinem Stress eigentlich.
Ja, zum forschungsbasierten Lernen, basierten Lernen kommen wir gleich noch. Mich würde jetzt noch eins interessieren für unsere Zuhörenden, die ja viel aus der Ausbildung und aus der Personalentwicklung in Organisationen sind. Wer kann davon profitieren? Also wenn ich jetzt ein Ausbilder bin und sage, boah, ja, meine Azubi-Gruppe, die, da könnte ich vielleicht echt mal Material von euch gebrauchen. So, ist das kostenlos? Muss ich mich da anmelden oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Also wir sind ein öffentlich gefördertes Projekt. Wir werden vom Bundesministerium für Familie, Jugend, Senioren und so weiter und so fort gefördert und BMBF-SFJ abgekürzt. Und wir haben alle unsere Materialien deswegen offen zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann jedes Lernangebot auch einfach so durchlaufen. Wir haben bei den Tiefergehenden haben wir aufgrund der Technik, das muss leider so sein, dass man einen Account anlegen muss. Dafür kann man aber auch seinen Google-Account, seinen Apple-Account und all diese üblichen Dinge nutzen. Also ein Single Sign-On nutzen. Und wenn man großes Interesse hat und jetzt zum Beispiel Lehrkraft ist oder Ausbildungsleiter oder sowas, dann kann man bei uns auch anfragen für seine Gruppe. Also zum Beispiel, wenn man mehrere Auszubildende oder Auszubildende hat, dann kann man bei uns auch anfragen, ob man eine Gruppe bekommt. Also so eine Art Lernwelt, in der man auch Sachen bündeln kann. So eine Art Onboarding für seine Zielgruppe. Das ist ein Ressourcenthema für uns. Das können wir nur bei größeren Anfragen gewährleisten. Steuergelder, das muss sich natürlich auch irgendwie lohnen. Wenn jetzt mal zwei Leute damit schult, dann lohnt sich das nicht. Aber wir bieten das sehr gerne an, weil diese Integrieren von digitalen Themen in die Arbeit vor Ort. Das ist das, wie aus unserer Sicht die Zukunft des Lernens auch sein muss, dass wir viel digitaler denken. Das ist ja auch so ein Buzzword, was es da gerade gibt. Also Integration von physischen und digitalen Sachen in eins, nicht getrennt sehen, dass es so aufeinander aufbaut. Und dafür bieten wir die Infrastruktur und dafür bieten wir aber auch für die gesamte Community Services und unterstützen dabei, sich das einmal anzuschauen, wie kann man das besser machen, wie kann man auch Qualifizierungspfade aufbauen, die sinnvoll da sind. Und dann kann man alle Angebote, die bei uns da sind, einfach kostenfrei in diese Qualifizierungspfade integrieren.
Das klingt sehr attraktiv.
Ja, danke. Cool. Das freut mich zu hören.
Jetzt kommen wir zurück zu dem Begriff, den du vorher genannt hast, nämlich forschungsbasiertes Lernen. Kannst du uns mal erklären, für die, die es noch nicht so gut kennen, wie das abläuft, wie man vorgeht, vielleicht auch an einem Beispiel, dass wir da mal näher kommen?
Ja, klar, sehr gerne. Also im Prinzip ist das forschende Lernen, also es gibt so eine kleine Unterscheidung zwischen entdeckendes Lernen, forschungsbasiertes Lernen und forschendem Lernen. Ich würde mich da aber ungern zu sehr aufhängen lassen, weil ich glaube, es geht erstmal um die Ambition und die Lust darauf, überhaupt sich zu fragen, kann ich Lernen anders gestalten? Und ob das dann jetzt schon forschendes Lernen oder noch entdeckendes Lernen ist, finde ich, sollte man sich gar nicht zu genau immer angucken, sondern man sollte erstmal überhaupt sich damit auseinandersetzen, wie kann ich das vielleicht bei mir integrieren, wie kann ich auch Aspekte daraus integrieren. Und das forschende Lernen ist im Prinzip so strukturiert, dass man eine Art wissenschaftlichen Prozess nachahmt und das aber bewusst macht im Lernprozess. Das heißt, ich gebe einen Impuls, dann wird ein Weg erarbeitet. Also die Lernenden müssen selbst Hypothesen entwickeln. Die müssen selber Methoden wählen. Ich kann immer lehren, was für eine Auswahl von Methoden kann es geben und so weiter und so fort. Dann sammeln die auch wirklich Daten, zum Beispiel durch Experimente oder auch je nachdem, in welchem Feld man unterwegs ist, durch Datensammlung, also zum Beispiel Interviews oder ähnliches. Und diese Ergebnisse werden ausgewertet. Dann hat man ein Ziel, also man hat seine Hypothese bestätigt oder auch nicht bestätigt. Und hier kommt dann das Spannende und dann kann man sie hinterfragen. Und dann lernt man, aha, in der Wissenschaft kann ich nicht einfach nur einmal, sagen wir mal, 3 Tropfen auf den Herd fallen lassen und sehe, das Wasser verdampft. Sondern ich muss das vielleicht auch nochmal unter anderen Bedingungen ausprobieren. Was habe ich zum Beispiel, was kann ich anders machen beim nächsten Mal? Ne? Kann ich höher tropfen lassen? Kann ich die Herdplatte heißer stellen, kälter stellen? So. Also die Bedingungen verändern, in denen was stattfindet. Und dieses Herantasten an selbst gestellte Hypothesen fördert, also daher kommt das bei uns in der MINT-Bildung, fördert, dass Kinder und Jugendliche total motiviert werden, weil sie ihre Fragen beantworten können. Also ein bisschen das Sendung-der-Maus-Prinzip. Ne?
Ja.
Ich habe eigentlich eine Frage aus dem Alltag und die will ich beantworten. Aber das lässt sich super auf die Ausbildung, das lässt sich super auf das Studium, das natürlich wegen wissenschaftlicher Arbeit, aber auch auf den Beruf übertragen, weil wir müssen ja immer problemorientierter arbeiten. Wir müssen ja immer häufiger durch die Veränderung der Arbeitswelt ein Problem hinterfragen und uns herantasten, wie kommen wir zu dem Ergebnis. Um mit diesen Hypothesen zu arbeiten und dann verschiedene Wege zu explorieren und die wirklich auch zu dokumentieren, das ist etwas, was total den Mehrwert für die gesamte Gesellschaft am Ende sein kann.
Mhm. Also sprich nicht so wie vielleicht bei mir früher im Physikunterricht, ich kriege eine Formel vorgegeben und dann machen wir ganz oft eine Berechnung und vielleicht noch ein Schaubild an der Tafel, sondern die Frage ist, welche Brücke hält am meisten Gewicht und warum? Und die Leute bauen erstmal kleine Brücken und testen aus und stellen dann Hypothesen, verändern die Bedingungen, bis sie vielleicht selber gemeinsam mit dem Lernbegleiter, denke ich jetzt mal eher, der nicht so viel Input gibt, sondern eher so ein bisschen begleitet oder moderiert oder Feedback gibt oder sowas, dann zur Lösung, beziehungsweise gar nicht vielleicht eine unbedingt fertigen Lösung, sondern zu dem eigenen Lösungsweg. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du ganz richtig verstanden. Das Einzige, was ich vielleicht noch sagen würde, wenn ich die Aufgabe stellen würde, würde ich es vielleicht sogar noch anders machen und würde gar nicht sagen, wir brauchen eine Brücke. Sondern ich würde wahrscheinlich eher sagen, wir müssen von der einen Seite zur anderen Seite eines Flusses zum Beispiel kommen. Regelmäßig. Oder die Städte müssen verbunden werden oder das Ziel ist, dass möglichst viele Fahrzeuge von A nach B kommen, wollen wir mal nicht Auto oder Fahrrad definieren, und dann hinzugehen und aus dem Problem, aus der Fragestellung eine Hypothese aufzustellen, was könnte die Lösung sein. Dann könnte ja die Antwort auch eine faire sein. Es könnte auch sein, dass man ein Flugzeug macht. Und dann komme ich auch raus aus diesem, es gibt schon die Lösung und ich muss eigentlich nur herausfinden, wie komme ich, ne, wie mache ich das beste Ergebnis, zu einem ganz offenen, forschenden Prozess und kann wirklich hinterfragen, was ist der beste Weg dahin. Also ich kann auch mal den Zyklus einmal ganz schnell durchgehen. Es ist immer Frage und Problem. Dann Hypothese aufstellen. Also eine Vermutung ist das dann ja am Ende. Dann wähle ich eine Methode und entscheide, welche Daten ich sammle. Und das ist auch ganz wichtig. Ganz viele Leute machen mit ihren Kindern und Jugendlichen und auch im Unterricht so ganz häufig Experimente. Aber dieses Thema der wirklich des Testens und wiederholten Testen, das kommt oft zu kurz, dass das ein ganz wichtiger Aspekt des forschenden Lernens und später ja auch der wissenschaftlichen Arbeit ist, was ja für uns total demokratierelevant ist. Ne? Also dieses, hey, wir machen da keinen Quatsch, wir hinterfragen sowas auch und wir erheben nicht einmal in der Stadt Fragen und sagen dann, das ist so Punkt, sondern das muss man ja wirklich, ne, die Daten sammeln, auswerten und dann, das ist nämlich der nächste Punkt, auswerten und reflektieren. Das heißt, wenn ich Daten erhoben habe, warum sind die Daten, wie sie sind und warum sind sie vielleicht auch nicht richtig? Und im forschenden Lernen gehen wir dann auch oft hin, dass wir eine Präsentationsteil reinmachen. Das heißt, ich präsentiere oft dann in dem Zusammenhang natürlich in der Schulgruppe oder in der Projektgruppe, ne, so, meine Erkenntnisse und diskutiere, hinterfrage. Also ich führe einen wissenschaftlichen Dialog darüber, was meine Daten ergeben haben und warum. Und kriege dann aber ja auch Rückmeldungen, was vielleicht noch Gründe sein könnten, warum die Daten sind, wie sie sind. Und daraus kann ich dann eine zweite Phase machen. Da sind wir wieder beim Design Thinking auch, ne? bei dem Double Diamond. Ich gehe zurück mit meiner neuen Hypothese. Was ist anders? Was hat sich verändert? Was hatte ich aus meinem Dialog, aus der Präsentation und aus der Reflexion mitgenommen? Was würde ich vielleicht nochmal anders machen? Was für Daten sollte ich diesmal erheben, um zu hinterfragen und zu prüfen, ist mein Ergebnis überhaupt richtig gewesen?
Ich will mal kurz sagen, also weil du jetzt auch immer auf Schule und Kinder dich beziehst, einfach für unsere Zuhörenden, wir machen das genauso auch bei Erwachsenen. Also das cool. Ist so wichtig, problembasiertes Lernen nennen wir es, egal bei was, ne? Wir machen eine Prozessberatung und arbeiten mit Use Cases, überlegen, was ist denn ein Problemfall in eurer Praxis und was passiert dann? Oder wenn wir ein Tool schulen, schauen wir ja auch, ne? Also in welchen Situationen und nicht so dieses ganz allgemein Lernen auf Vorrat, jetzt lernt es mal schön auswendig, jetzt lest mal die 40 Seiten PDF, dann seid ihr top informiert, sondern lieber in kleinen Nuggets, lieber in diesen Einheiten, die nachher wirklich relevant sind oder die ich mir dann abrufen kann, wenn ich sie brauche, wenn das Problem da ist. Jetzt habe ich gerade nur eine Frage im Kopf, die ist provokant, ich weiß, aber ist nicht gerade eure größte Challenge dann auch die KI, weil was die jungen Menschen oder wir alle ja gerade auch lernen ist, okay, ich habe eine Frage, ich frage einfach ChatGPT und dann sagt er mir das schon. Und dieses selber erforschen, neugierig sein und sich auch Zeit nehmen, und dann auch experimentieren und es mehrfach machen, weißt du, das ist ja genau das Gegenteil. Und ich bin voll bei dir. Es ist super wichtig, weil das sind ja die Zukunftskompetenzen, die wir auf jeden Fall brauchen. Aber irgendwie in meinem Kopf crasht es gerade so gegeneinander. Weißt du, was ich meine?
Das kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Dialog ist, dass wir natürlich in unserer Gesellschaft darüber reden müssen, macht die KI auch viele dieser Prozesse kaputt, weil die Jugendlichen und auch wir Erwachsene, wenn wir ehrlich sind, also auch wir, neigen ja dazu, Wege abzukürzen mit KI. Und dadurch dann auch genau dieses forschende Rantasten nicht mehr zu machen, sondern zu sagen, hey, die gibt mir doch die Lösung, die KI, und dann muss ich doch gar nicht mehr experimentieren. Das ist natürlich hochgradig gefährlich und eine ganz, ganz, ganz wichtige Diskussion, dass wir hier auch in der Bildung ansetzen, genauso wie in den Unternehmen, dass wir das nicht machen. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt, dass wir im Moment davon sprechen, dass wir eine Generation verlieren von Junior-Leuten, weil die gar nicht mehr lernen, wie man sozusagen zu einem Ergebnis sich heranarbeitet, was ja eher ähnlich zum forschenden Lernen ist. Ne? Diese ersten Jahre im Beruf lernt man ja auch, wie arbeite ich richtig, wie komme ich zu einem Ergebnis. Und wenn wir diese Leute verlieren, weil wir sagen ja, aber das, was die eigentlich liefern an Arbeitsleistung, ne, getrennt von dem, dass wir da auch natürlich ausbilden und investieren, weil das richtig und wichtig ist, verlieren wir ja Leute, die sozusagen den Weg dahin verloren haben. Umso wichtiger ist aus meiner Sicht forschendes Lernen. Und umso wichtiger ist es, dass auch immer mehr Lehrkräfte, Auszubildende, Ausbildungsleiter und auch natürlich Leute, die am Ende sogar in der Kita sind. Ne? Unsere Partner mit Campus sind ja auch Stiftung Kinderforschung, die setzen schon in der Kita an. Und genau darum geht es, dass die Leute, die die Kinder und Jugendlichen prägen, das üben. Und KI kann man einsetzen als Tool in diesem Prozess zum forschenden Lernen. Man kann ja zum Beispiel die Daten auch mal mit 3 verschiedenen KIs auswerten lassen, um auch mal zu sehen, aha, wieso gibt die eine KI mir gerade ein anderes Ergebnis als die eine? So, ne? Also wie kommt die zu einem anderen Schluss? Und dann auch in den Dialog zu gehen mit dein Ergebnis, weicht von anderen Ergebnissen ab, erkläre, wie du zu dem Ergebnis gekommen bist, um halt auch kritisch zu hinterfragen, wie KI funktioniert. Wir setzen in einem Kurs KI ein, das ist Demokratie im Feed. Und da setzen wir KI genauso als forschendes Lernen auch ein, weil es geht darum, KI zu hinterfragen. Wie schnell und leicht kann ich eigentlich Fake News verbreiten? Darum geht es in dem Kurs. Ne? Also wie kann ich KI sozusagen nutzen, um das zu machen? Und wie erkenne ich auch KI? Das ist ja auch sehr journalistisches Arbeiten, was oft sehr nah am wissenschaftlichen Arbeiten ist. Ich muss eine Quellenrecherche machen, ich muss Quellen hinterfragen, ich muss meine Hypothese für eine Vermutung, für eine Geschichte prüfen und ich muss auch mehrere Daten nebeneinander halten, um auch Evidenz zu haben zu dem, was ich da veröffentliche, zumindest im guten Journalismus. Und genau diese Fragen an KI zu stellen und mit KI zu arbeiten, das ist Teil dieses Kurses. Und da wird KI als Werkzeug genutzt, aber auch gleichzeitig hinterfragt, um zu verstehen, aha, ich muss weiterhin kritisch denken. Und forschendes Lernen unterstützt nicht nur Problemlöseorientierung, sondern auch einfach forschendes Denken, kritisches Denken, kritisches Hinterfragen, auch meiner eigenen Daten. Wenn ich lerne, meine Daten dürfen auch mal schiefgehen und zu verstehen, ah, das ist gar nicht schlimm, das ist normal, dann ist das, finde ich, ganz spannend. Mein Bruder ist Mintler, nenne ich mal, und der baut Maschinen für die Industrie, die dann gewisse Aufgaben machen. Und ich finde immer, wenn der davon erzählt, wie der arbeitet, dann ist es genau das, wie der sich rantastet. Die haben eine Hypothese, da soll ein Teebeutel gefüllt werden durch die Maschine mit XY. So, und dann tasten sie sich daran, wie geht das am besten? Ob das jetzt mit Luft reinschießen ist, ob das mit reintröpfeln lassen ist und so weiter und so fort. Und dieses Rantasten an die Problematik, aber auch offen dazu zu sein, Sachen falsch zu machen und zu erproben und dann wieder zu verwerfen. Darum geht es ja auch in dem ganzen Prozess. Ohne dass das dann gleich immer ein Fehler ist. Ne? Fehler im Sinne von unserem deutschen Verständnis von negativer Kultur dazu.
Ja, dieses Experimentieren und Bewerten. Und wie du sagst, ich glaube, das kritische Denken und Bewerten können, was zum Beispiel auch eine KI ausspuckt, ist halt eine Kompetenz, die noch viel wichtiger werden wird in nächster Zeit.
Ja, was ich ganz interessant finde, ich bin natürlich jetzt in der öffentlichen Bildungsbubble aktiv. Das heißt, für mich sind offene Bildungsressourcen, also Open Educational Resources, Alltag, weil wir das einfach in allen Projekten haben und so weiter und so fort. Ich nehme wahr, dass das in der Wirtschaft noch ganz wenig genutzt wird, obwohl es ja theoretisch auch für den Business-Kontext genutzt werden kann. Ne? Also wir haben einzelne Unternehmen, mit denen wir Gespräche haben, die dann den MINT-Campus auch für ihre wirklich für die Mitarbeitenden nutzen können und wollen. Aber viel wird das noch nicht genutzt, oder?
Ja, also wir haben immer wieder Projekte, wo wir so Content Curation machen, also wo wir quasi nicht selber mit den Unternehmen die Lernmedien erstellen, sondern sagen, hey, schau mal, da gibt es ein Video auf YouTube, das passt, das ist halt irgendwie qualitativ so eingeordnet, dass das funktioniert und dass wir dann auch wissen, ab welchem Abschnitt läuft das und so. Wie so Empfehlungen quasi, also dass man einen Lernpfad kuratiert mit vorhandenen Open Educational Resources beispielsweise. Ja, also es ist für manche dann eben datenschutzmäßig oder was ist, wenn sich der Link verändert? Das sind ganz einfache, triviale Themen. Und du hast recht, es ist einfach noch nicht so angekommen. Plus viele Themen, die wir machen, sind halt auch sehr spezifisch. Aber zum Beispiel bei den Berliner Wasserbetrieben machen wir so Digitalisierungsgeschichten, so auch so coole Selbstlernkurse, wo es eigentlich auch forschungsbasiert zugeht, weil jeder einen eigenen Problemfall mitnimmt, aber die lernen gemeinsam ein Thema, zum Beispiel Datensicherheit oder sowas in der IT. Aber es ist cool, weil die dann auch über Wochen quasi eher von uns beraten werden, aber das andere alles selber finden. Und da kuratieren wir quasi, hey, guck dir doch mal das Video dazu an oder schau mal, da ist ein Lernpfad. Und da kann man auch eure Themen bei anderen Organisationen wunderbar mit einnehmen. Aber du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid auch schon im Austausch. Habt ihr schon Erfahrung mit dem Einsatz zum Beispiel in der Ausbildung oder auch in der Erwachsenenbildung?
Ja, wir haben, genau, also Erwachsenenbildung machen wir ja sowieso als Train-the-Trainer-Konzept, dass wir halt Workshop-Leitende, das sind ja oft Erwachsene, sind nicht immer Erwachsene, aber oft. Dadurch ist das so, dass wir das schon viel haben. Wir haben aber auch einzelne Anfragen aus Bubbles, die wir vielleicht gar nicht als Zielgruppe definiert hätten. Ne? Wir haben ja ganz früher auch gesagt, wir sind nur in der außerschulischen Mitbildung, wir machen im Moment sehr viel Lehrkräftefortbildung auch. Wir haben aber auch kleinere Betriebe und ähnliche, die auf uns zukommen. Im Moment haben wir eine Region, die macht Langzeitarbeitslose wieder in die Arbeit bringen und nutzt jetzt unsere Lernangebote, um mit denen daran zu arbeiten, zum Beispiel das Thema Netzwerkarbeit aufzunehmen oder auch die Inhalte der MINT-Themen, die wir haben. Ne? Wir haben ja auch KI-Lernfahrt zum Beispiel, Basiskurs KI, Quanten, mega großes Thema. Ne? Und da reinzukommen und überhaupt mal einen Einstieg zu machen, man kriegt ja bei uns dann auch die Zertifikate, die Badges, dadurch haben die ja auch was, womit die dann auf dem Arbeitsmarkt relevanter werden. Und das ist kostenfrei. Wir haben auch immer wieder Community of Practices, wie du gerade beschrieben hast, finde ich super spannend, auch diese moderierende Rolle, die ihr dann sozusagen da so ein bisschen wie Lernbegleiter, ne, eingenommen
ja,
habt.
Ja, voll, ja.
Mit einer guten Kuratierung. Das ist heute, finde ich, fast mehr wert, als dass man den größten Inhalt machen kann, weil die Inhalte, dafür gibt es ja Profis, die man reinholen kann, Schwerpunkt oder halt offene Materialien nutzen. Aber dieses Begleiten eines Lernpfades, also dieses soziale Lernen, dass man sich auch wirklich Zeit dafür nimmt und einen Zyklus hat, den man gemeinsam durchläuft, das ist, glaube ich, richtig viel, viel wert.
Ja, ich würde fast das auf die Spitze treiben und sagen, ohne geht's gar nicht. Also kommt immer darauf an, wie doll die Zielgruppe das selbstgesteuerte Lernen gewohnt ist, aber so ganz ohne Lernbegleitung, einfach so, hey Azubi oder hey Erwachsener, hier ist meine Plattform, mach mal, ist irgendwie schwierig, oder? Dass die sich auch nicht lost fühlen und auch wissen, wann, wie viel, zu welchem Anlass auch wiederum, was hat das gerade mit
Ja.
mir zu tun? Ja.
Also der MINT Campus ist ja ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Also wir forschen ja auch, was wir da tun und gucken, was funktioniert und was nicht. Und das Kernergebnis der ersten Förderphase war genau das. Wir haben eine digitale Lernplattform aufgebaut mit kostenfreien, niedrigschwelligen, durchaus sehr attraktiven, meiner Meinung nach, wenn man so den Standard in der Branche anguckt, Angeboten, die wirklich auch YouTube-tauglich sind. Die tatsächliche höchsten Impact hatten wir aber immer dann, wenn wir etwas kuratiert in einer Community of Practice begleitet haben oder wenn ein Partner oder eine Partnerin das institutionell verankert hat. Dieses wirklich, dass jemand einfach so drauf geht und lernt, ganz, ganz geringe, also verhältnismäßig geringe
Ja.
Stückzahl. Natürlich haben wir totale Erfolge und es wird super viel geklickt, aber dieses wirklich, dieses, dass man diesen Impact hat, der ist über die Hebelwirkung, dass jemand das einbindet in ein System, dass jemand das nutzt. Und deswegen ist es ja auch unsere neue Forschungsfrage. Seit 01.01.26 sind wir ja neu gefördert in der Förderphase 2. Und genau das machen wir jetzt gerade. Wir gucken halt, wie können wir eine Infrastruktur für bestehende MINT-Bildungsinstitutionen sein? Wie können wir Services bieten, um die zu begleiten? Und das hat viel mehr Tiefe, weil die Leute sich lange damit auseinandersetzen, weil sie begleitet werden in dem Lernprozess und damit das auch wirklich integrieren in ihre tägliche Arbeit und übersetzen. Und das kommt wirklich gut an und das macht auch einfach, muss ich sagen, ganz, ganz viel Spaß.
Ja, würde ich wie gesagt immer empfehlen. Also bin ich genau deiner Meinung. Und auch zum Beispiel die AusbilderInnen oder wer auch immer nachher das institutionell verankert, auch darauf trainieren, wie arbeite ich richtig damit, damit die sich auch nicht lost in Hyperspace, sagen wir immer, fühlen.
Ja.
Ja,
Ja, das
gut.
ist gar nicht so leicht, ne? Wenn man da so einen Umschwung macht in so digitale Strukturen, dann muss man halt den gesamten Lernprozess neu denken. Und das fällt
Richtig.
natürlich schwer, wenn man den schon seit Jahren oder Jahrzehnten durchläuft und viele haben das auch noch nicht durchlebt. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe vor, boah, 4, 5, 6 Jahren vielleicht sogar schon eine relativ umfassende Fortbildung selber persönlich gemacht. Die war von Google und das war so ein halbjähriger Kurs, der gemischt war aus Selbstlerneinheiten, digitalen Tests und dann aber wöchentlichen Sessions, dann vor Ort Kickoffs mit Leuten und vor Ort Abschluss und Lerngruppen, die immer Ergebnisse erarbeiten müssen. Und dadurch war für mich das so klar, weil ich habe einfach persönlich eine ganz anekdotische Evidenz sozusagen mit reingebracht, weil ich selbst gespürt habe, was das bei mir gemacht hat.
Ja.
Das, was ich da gelernt habe, ist so tief verankert bei mir, weil ich einfach in diesem Prozess so intensiv auf verschiedensten Ebenen, digital, vor Ort, im persönlichen Austausch, im Basteln am Ende des Tages auch, ne, mich mit einem ganz wichtigen Thema auseinandergesetzt habe, das hat sich sehr eingeprägt, muss ich sagen, im Vergleich zu so einem klassischen Studium vielleicht auch.
Und an der Stelle kurz schöne Grüße nach draußen. Wir machen auch Lernkulturberatung, wenn wann das größer denken will. Ja, weil das ist oft so, ja auch, weißt du, wo fangen wir an? Wie geht das jetzt? Welche Abteilung? Was sagt der Vorstand? Was müssen wir alles bedenken? Das ist nicht so einfach, wie du sagst, da so grundsätzlich was zu verändern, aber aus meiner Sicht halt für die Zukunft unabdingbar.
Aber was wären denn zum Beispiel Argumente, weil ich glaube, die Leute, die an der Schnittstelle sitzen, um das intern dann zu begleiten, die haben ja echt auf Bock da drauf und die kennen das ja, die setzen sich ja damit auseinander und wollen das, aber die brauchen ja nach oben, in Anführungszeichen, Argumente, um dafür auch eine Freigabe zu kriegen. Und dann hast du oft Leute natürlich, die eher sagen, oh, nee, noch mehr Geld in Lernkultur, das kann ich jetzt auch nicht verantworten und weiter und fort. Dabei ist der Impact ja total riesig am Ende des Tages. Weil
Ja.
gerade wenn man auf dem Arbeitsmarkt neue Leute findet, die was anderes können, ist ja viel schwieriger, auch heute noch. Als andersrum, was wären Argumente, die du damit reingeben würdest für diese Leute?
Wie schnell sich alles wandeln wird, wie schnell wir andere Kompetenzen brauchen in den nächsten Jahren, wie schnell sich alles anpasst. Also es kommt ja immer darauf an, welche Branche ich bin, aber da kann man schon ganz klar Kompetenzfelder so rollenbasiert benennen. Wenn man ein Kompetenzmanagementsystem hat, dazu beraten wir auch, dann ist es noch einfacher. Aber wir finden immer, ja, das klingt jetzt so werbemäßig, aber wir finden halt, das ist so ganzheitlich gedacht. Weißt du, das eine, das fließt so ins andere hinein. Und dann kann ich natürlich auch argumentieren und sagen, okay, dann haben wir dieses Jahr höhere Ausgaben, safe. Aber das amortisiert sich halt super schnell, weil die Leute dann in der Lage sind, egal was kommt, einfach eigenständig auch zu lernen, sich selber ihre Sachen zu suchen und nicht immer den Präsenztrainer brauchen, die ganzen Hotelkosten oder wie auch immer jetzt gerade gelernt wird. Das ist ja sehr unterschiedlich auch so der Reifegrad der Organisation. Und für manche Felder, so wie du es auch gesagt hast, ist die Mischung ja perfekt. Also meistens beraten wir auch Richtung Blended Learning und zu sagen, ja, manches muss auch in Präsenz sein oder live online, aber vieles eben auch nicht. Und diese Kombination macht es dann einfach, die sich ganz schnell amortisiert. Also das kann man auch gut vorrechnen. Darauf stehen ja Vorstände. Seit ich selber in der Geschäftsführung bin, weiß ich auch warum. Aber das ist einfach total sinnvoll. Und es macht auch Spaß zu sehen, dass man dadurch nicht mehr diese Abhängigkeiten schafft, sondern wie du vorher auch gesagt hast, dann bilden sich vielleicht kleine Lerngruppen, die sich da irgendwie wöchentlich kurz austauschen oder monatlich. Der Wissensaustausch, der Wissenstransfer in der ganzen Organisation funktioniert anders, wenn wir dann das Thema Fachkräftemangel haben oder auch die Alten gehen alle. Wie behalten wir das Wissen aber bei den Jungen auch? Wie können wir das transferieren und so weiter? Das ist ja die Antwort auf so vieles. Deswegen macht es mich immer ganz nervös, wenn Leute das nicht verstehen. Weil
ja, aber man merkt, so dass das bei euch eine intrinsische Motivation ist und die hier nicht nur verkaufen wollt, sondern dass ihr da halt wirklich voll hinterstehen könnt. Ich finde, das macht so einen Unterschied am Ende des Tages, weil die Produkte oder die Erweiterung, die ihr macht, kommt ja nicht daher. Ne? Und ich kann das total nachempfinden, weil ich glaube, wir machen sehr ähnliche Sachen in unterschiedlichen Bubbles. Das ist einfach, was man merkt, ey, da ist ein Need und ich will das lösen, weil ich will den Leuten helfen, ich will das ändern, weil die ja selbst spüren, dass das so, wie es jetzt ist, nicht weitergeht auch einfach. Ja. Das muss man auch immer mal bedenken. So wie es jetzt in vielen Institutionen mit dem Lernen und dem Weiterentwickeln, das ist teilweise so langsam und so strukturell falsch, dass man ja immer noch diese typische hat, dann lasse ich halt lieber eine ganze Abteilung gehen und suche neu, was ja auch so ein teurer Aufwand ist, als dass ich es einfach in der Kompetenzentwicklung versuche, aus verschiedenen Abteilungen Leute in neue Felder reinzuziehen, wie zum Beispiel die KI. Und was ich noch total wichtig finde, alle möglichen Leute geben Geld aus, alle Institutionen, ob es Hochschulen sind, ob Schulen sind, um auch Leute zusammenzuführen und Spaß zu vermitteln. Ich finde total cool, wenn man das paart. Und es gibt ja total viele Trends gerade, dass man so Freizeitangebote hat, also diese Teambuilding-Maßnahmen, die auch mit Lernen zusammenhängen, ne, mit verschiedenen Aspekten, auch oftmals mit Themen, die gar nicht so unbedingt mit dem Alltag der Leute zu tun haben. Ich finde, das ist total der coole Trend und ich fände es noch schöner, wenn man Lernkultur und Teambuilding noch viel enger zusammendenkt, weil diese Community of Practice, wenn sich eine Einheit von Menschen zusammentut und gemeinsam lernt und weiterentwickelt, persönlich entwickelt und diese Wirkung spürt, wenn sie was Neues entwickelt haben, eine neue Art von Arbeiten auch weitertragen intern, das ist so ein starkes, motivierendes Teambuilding. Die Leute bleiben dann. Das ist nicht, ich schicke jemanden auf eine externe Fortbildung und der kommt mit einer Kompetenz wieder und dann Punkt, ich habe mein Thema erreicht. Sondern ich trage dazu bei, Menschen, die ich brauche, langfristig an mich zu binden. Und ich glaube, das ist das gleiche gesellschaftliche Thema, was wir beim Mint Campus haben. Wenn wir die jungen Menschen motivieren, die richtigen Fragen zu stellen und sich auch aktiv zu werden und durch am Ende forschendes Lernen oder forschungsbasiertes Lernen sich ranzutasten an Lösungen, dann motivieren wir auch wieder die Jugend mehr, unsere Gesellschaft, die so wertvoll ist, mitzugestalten und Teil des Ganzen zu sein, weil da haben wir ja auch ein riesen Demotivationsproblem und ich kann das verstehen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts verändern. Ne, nehmen wir Klimawandel, nehmen wir Demokratie. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann gar nichts verändern, dann komme ich ja auch in so eine Erstarrungshaltung oder so eine Anti-Haltung. Ne? Und wenn ich aber merke, hey, vielleicht ist das auch mein Hebel, ich kann ein Teil davon sein, die Lösung zu erarbeiten, weil ich verstehe die Welt und das muss man, wenn man MINT versteht, dann kann man Teil der Gesellschaft sein. Wer heute keinen MINT versteht, der kann doch gar nicht mehr beurteilen, wenn hier Corona war, was ist jetzt die Wahrheit? KI einordnen und auch verstehen, ne? KI-Literacy am Ende des Tages auf dem Schirm zu haben und zu verstehen. Das kann ja keiner, der nicht MINT versteht. Deswegen finde ich es auch so intrinsisch motivierend, genau hier anzusetzen und Wege aufzuzeigen, zum Beispiel das Forschende Lernen als Konzept, um die Leute zukunftsfähig zu machen. Das macht einfach ganz großen Spaß, finde ich. Und ich fände es schön, wenn wir da mehr von hätten und mehr Leute und das auch als Gesellschaft, so ein bisschen Mint in Germany-mäßig, ne? Dass wir da so irgendwie wieder Bock drauf haben, die Nation zu sein, die irgendwie auch geile Sachen macht, die ganze Welt feiert.
Jetzt erzähle ich dir noch was von meiner meinem Lieblingslernpfad dieses Jahr, okay. Weil jetzt hast du gerade so viele Dinge genannt. Das ist Teambuilding, es ist MINT, fällt mir gerade auf eigentlich, aber es war mir gar nicht klar bisher.
Ach, deswegen ist es spannend.
Das sind junge, werdende Ingenieure, Dualstudierende. Ich nenne sie liebevoll Dualis. die eben jetzt im Herbst anfangen zu studieren bei einem größeren, ich sage jetzt mal MINT-Konzern in Baden-Württemberg, ihr duales Studium absolvieren. Und wir fahren mit denen in einen ihrer ersten Wochen noch im September in die Berge dieses Jahr zum ersten Mal. Ich bin echt aufgeregt, manchmal habe ich schlaflose Nächte deswegen, weil so vieles unkontrollierbar sein wird. Wir fahren mit der Bergbahn auf eine richtig derbe Berghütte, sind da von Montag bis Freitag mit denen. Und da passiert ganz viel, also von Wanderungen, diese Bergwelt sozusagen, die assoziieren wir so, weil wir es auch cool finden, immer so ein Metaphorthema mit ins Lernen reinzunehmen und Lernraum ganz wichtig finden. Da passiert viel Teambuilding, aber wir gehen weg von dieser klassischen Seminarkultur, viel am Flipchart erklären und jetzt machen wir mal ein witziges Spiel, 30 Minuten, sondern es ist eigentlich auch problembasiert. Wir arbeiten mit denen an Weltproblemen, da dürfen die sich selber cool. Eins aussuchen in kleinen Gruppen und müssen dann ein Startup dazu entwickeln und am Ende der Woche sogar pitchen. Aber wir moderieren immer wieder, also die werden ja keine Startup-Gründer, das ist nicht Berufsziel jetzt erstmal, ne? Die werden Ingenieure oder sowas, aber da passiert viel Entscheidungsfindung, natürlich Teamkommunikation, dann wieder kurz reingehen, reflektieren, bei einer Wanderung nochmal alles durchpusten durch den Kopf und danach entscheiden, beim Pitch, wie habe ich präsentiert, also und. Diese ganzen Dinge quasi anhand ihres Projekts, wo die halt auch spätestens ab Tag 2 plötzlich Feuer und Flamme sind und noch nachts dran arbeiten, erfahrungsgemäß, ja, irgendwie mit denen so eine ganz intensive Woche zu verbringen und übrigens auch komplett nicht digital und in Präsenz. Wir machen immer wieder Einheiten, wo wir sagen, jetzt könnt ihr auch KI benutzen und so, weil das soll ja kein No-Go sein oder sowas. Aber ich glaube auch, dass die in der Woche hoffentlich einfach was fürs Leben mitnehmen, so diese Art zu denken und zu diskutieren und diese Erfahrung zu spüren und nicht nur irgendwie theoretisch zu lernen. Also auch dieses Image vom Lernen immer wieder aufzubrechen.
Ich finde, dass du da einen ganz wichtigen weiteren Aspekt reingebracht hast, und zwar das unternehmerische Denken. Weil in dem Moment, in dem ich in Startup-Kultur denken muss, also auch wie kann ich damit am Ende Geld machen, um zu überleben, also um meinen Alltag zu bezahlen, aber auch die Firma zu bezahlen, ist das ja nochmal ein anderer Aspekt, der so wichtig ist, weil das, die großen Konzerne werden auch weniger, sage ich mal. Und diese Gründungskultur auch mehr in Unternehmen zu haben, also auch in kleinen Abteilungen, Riesenthema. Also wir, wie gesagt, kommen frisch vom neuen MINT-Aktionsplansverkündung. Da war genau das Thema MINT und Gründung, also Unternehmertum, ein riesiges Thema. Wie wollen wir als Deutschland und Europa wieder oder Weltmacht bleiben, wenn wir nicht auch viel mehr junge Leute dazu motivieren, echte Probleme unserer Gesellschaft zu lösen. Und dafür ist MINT natürlich ein Schlüssel. Ich brauche am Ende, wenn ich sage, ich will die neue KI der Welt bauen, also hier GPT und Gemini und Co. vom Thron stoßen, dann muss ich ja MINT verstehen, dann muss ich das ja drauf haben. Und dafür muss ich aber mir die Frage stellen, welches Problem löse ich in der Welt damit? Aha. Für wen? Aha. Das klingt mega spannend. Ich finde das richtig cool. Wann ist das nochmal? Wann kann ich mich anmelden? Oder dürfen da nur Dualis mit?
Da dürfen nur Dualis mit. Aber ich habe noch eine Frage, weil ich das auch tatsächlich bei mir persönlich merke. Und ich wollte dich die Frage fragen. Du sagst dann immer so, man muss MINT verstehen. Und da kriege ich so eine Schockstarre innerlich. Weil ich von mir überzeugt bin, ich habe keine Ahnung davon. Das ist für mich ganz seltsam alles, diese Welt. Und zum Glück bin ich da nicht gelandet so. Also Schule und MINT war für mich Horror. Ich war jetzt nicht so schlecht, aber weißt du, einfach vom innerlichen Gefühl oder so Kontakt dazu. Und das beschäftigt auch viele, gerade größere Unternehmen, Frauen und MINT und dieser Fachkräftemangel. Da hast du bestimmt eine Haltung und irgendwas Schlaues für mich mitgebracht, was du mir zu diesem Thema sagen kannst. Was tun wir da? Weil ich glaube, das ist einfach ja gesellschaftlich immer noch ein Problem.
Ja, also dazu haben wir wirklich, wirklich viele gute Lernangebote, muss ich sagen, die wirklich auch für das Thema, ich bin Ausbildungsleitung, ich bin vielleicht zuständig für Recruiting und so. Guckt euch das an. Wir haben da viele Erfahrungen mit großen Konzernen, deren Namen ich jetzt nicht explizit nennen will, weil das irgendwie unfair wäre, die immer noch hingehen und dann Werbung, also das fängt ja schon mit der Ansprache der Leute an, ne? Wie sehen wir gesellschaftlich Themen? Wenn ich dann ein Bild mache mit drei Männern, die erklären einer Frau, die vor ihnen sitzt, den Bildschirm, so der Klassiker, ne? Dann fange ich ja da schon an, ein gesellschaftlich geframtes Bild auf meine Werbung zu projizieren. Und das ist das Thema. Ich habe eine Tochter, eine junge Tochter, die meiner Meinung nach sehr MINT begabt ist und da richtig Bock drauf hat. Wir machen ganz viele Experimente. Aber Bibi Blocksberg, wusstest du das, mag kein Mathe. Meine Tochter kommt nächstes Jahr in die Schule und sagt, obwohl sie noch nicht Mathe in der Schule hatte, Mathe ist doof, das kann ich nicht, ich bin ein Mädchen. Weil das in Bibi Blocksberg, und wir alle wissen, wie viel Kinder diese ganzen Geschichten hören, einfach noch drin ist. Und wir müssen an unseren gesellschaftlichen Narrativen mehr arbeiten. In der Elternarbeit, also wir müssen als Eltern ganz anders damit umgehen und diese Angst davor einfach nehmen und viel sensibler damit umgehen, dass eben es gibt keine geschlechterspezifische Schlechter-Dasein in MINT. Im Gegenteil, wenn wir auf die Daten gucken, die Statistiken, sind Mädchen besser in MINT bis zu einem gewissen Alter. Mhm. Erst die Demotivation in der Schule sorgt dafür, dass Mädchen selber das Gefühl haben, sie müssen das nicht machen. Es gibt jetzt 1000 Studien zu, da bin ich kein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin auch. In dem Sinne, dass ich wie alle zitieren könnte und sollte, also das sollte ich nicht tun, finde ich. Das Gesamtbild ist aber am Ende des Tages, dass wir ein gesellschaftliches System aufgebaut haben, was in anderen Ländern belächelt wird. Gucken wir uns China, Südkorea und auch Russland sogar an, wo MINT und Frauen gar kein Widerspruch ist.
Mhm.
Und auch MINT allgemein einen ganz anderen Stellenwert hat. In Amerika bedeutet MINT am Ende Unternehmertum. Ich kann das nächste große Unicorn aufbauen, wenn ich MINT-Problem löse, wenn ich Coder bin. Das ist sogar hip. Und das ist bei uns immer noch, wie du gesagt hast, so ein negativ geframtes Thema, was wir lustigerweise haben, wenn man auf unsere Historie guckt. Denn Made in Germany hieß eigentlich mal Ingenieurswesen. Nicht Sozialstaat, nicht Pflege, nicht sonst was, sondern das sind Maschinen, das sind Autos, das sind hochmoderne Sachen, die wir gemacht haben. Und da müssen wir, glaube ich, wieder hin, dass wir da gesamtgesellschaftlich mehr zusammenfinden. Und im Alltag heißt das, vielleicht das ein oder andere Mal mich selbst hinterfragen, wenn ich sage, das ist nichts für Mädchen oder sowas. Das sind ja so typische Sachen, die der Onkel, dem Onkel, der Tante rausrutschen oder der Oma. Ja, ja, konnte ich auch nicht. Das führt schon dazu, dass das ist. Und auch im Bildungssystem müssen wir wirklich angreifen, dass wir da die Strukturen verändern, damit das andere Motivationswege bietet, damit das genau halt nicht passiert. Ne? Am Ende des Tages ist Motivation nicht alles, ganz klar. Kompetenz muss man auch erwerben können, aber da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
Mhm. Ich hatte da so ein schockierendes Erlebnis, weil ich ja auch aus meiner Bubble komme, so wie jeder Mensch halt, und dann immer denke, so wie ich denken ja alle, das ist so, jeden Tag fällt mir es oft Neues auf, ich kann es mir trotzdem nicht merken, dass es halt noch viele andere Denkweisen gibt. Ich war in einem Krankenhaus, also eigentlich lauter sehr sozial pflegende Berufe, Gruppe von 40 Leuten. Ich habe ein Diversity- und Diskriminierungstraining gemacht, einen Tag. Es war cool. Und dann kommt immer so eine Aufgabe, wo die so Grauzonen, Beispiele auch wieder, Probleme sozusagen aus dem Alltag bekommen und einschätzen müssen mit allem, was sie gelernt haben. Ist es Diskriminierung, ja oder nein?
Und, oh ja, das ist im Krankenhaus bestimmt aber auch spannend.
Oh Gott. Ach, der Tag bleibt mir im Gedächtnis. Ja, und also wir hatten viele Diskussionen und beim Beispiel der Physiklehrer oder Mathelehrer sagt so Mädchen, wow, das ist ja richtig gut gewesen und für ein Mädchen ja quasi doppelt gut, haben die nicht diskriminierend empfunden. Und ich bin verzweifelt. Also das haben die, aber er lobt sie doch. Mir fehlen die
Worte. Aber er lobt sie eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist das eine ganz toxische Aussage, weil du jemanden kleiner machst, aufgrund seines Geschlechtes und ihn dann auch noch lobst. Das ist eigentlich total kontraproduktiv für das Selbstwertgefühl, und die Selbsteinschätzung auch, ob ich etwas gut kann oder nicht. Das ist aber, ihr macht ja auch Führungskräfte-Coaching und so weiter und so fort, soweit ich das richtig beurteilen kann. Das ist ein riesiges Thema, was wir halt gesamtgesellschaftlich haben. Also auch wie viele Führungskräfte, wie viele Lehrkräfte es gut meinen, aber einfach aufgrund unserer gesellschaftlichen Art der Kommunikation dann an der falschen Stelle vielleicht loben. Das ist ja auch genau hier. Wir haben Forschungslernen ja gerade besprochen. Da auch sich zurückhalten zu können zum richtigen Zeitpunkt und eben nicht hinzugehen und sagen, ja, jetzt müssen wir aber fertig werden, Unterricht ist gleich vorbei hier, ne? Jetzt mach mal so, dann geht das schon. Sondern auch den Raum zu geben, dass man eben experimentiert, es selbst ausprobiert und dann auch vielleicht nicht fertig wird in der Zeit, ne? Sondern dass man halt wirklich sagt, ich ermutige, ich stelle Fragen, ich unterstütze im Notfall, um kreative Wege zu finden und auch den richtigen Fragen nachzugehen oder überhaupt Fragen nachzugehen. Und ich motiviere, aber ich greife nicht ein und ich lobe auch nicht an der falschen Stelle ein Ergebnis, bevor das nicht reflektiert ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Aber es ist auch ein festes Kapitel tatsächlich in den Fortbildungen, die wir machen, dieser Basisqualifizierung, wie ich sinnvoll kommuniziere mit den Lernenden. Weil das ist groß, das Thema. Und das darf man auch. Lehrkräfte lernen das einmal und dann haben sie Jahre, manche Jahrzehnte kaum Fort- und Weiterbildung oder dann halt auch neue Themen. Die müssen ja auch immer wieder neue Themen sich arbeiten.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, das du da angesprochen hast.
Finde ich schön, dass du das so nochmal bekräftigst, weil es geht nicht nur um, wenn wir jetzt bei den Frauen oder Mädchen bleiben, die Mädchen, dass die sich das trauen oder so, sondern ganz viel um uns, also die Erwachsenenwelt, die da einfach sensibilisiert werden muss, sich da rein zu versetzen, damit sich da auch was verändert. Das ist echt beidseitig, ja.
Ja, jeder kennt ja die Klassiker, ne? Du bringst dein Kind in die Kita und es hat ein hübsches Kleidchen an, dann kommen alle Erzieherinnen und sagen, oh, du hast aber ein hübsches Kleidchen an. Wenn der Junge mit dem Kleidchen kommt, dann ist es gleich wieder, du trägst ja Kleidchen, bist du sicher? Mhm.
Ja.
Da fängt es ja schon an, so dieses, ne, dass wir stigmatisieren und so weiter und so fort. Das ist halt einfach ein gesellschaftliches Problem, woran wir ganz doll arbeiten müssen, was aber nur gemeinschaftlich funktioniert. Ne? Und da müssen wir auch mal die Grauzonen, wie du gesagt hast gerade, ja, der sich intensiver damit auseinandersetzt, der sieht die Grauzone schon als Gefahr, aber wir müssen ja mit der Realbedingung arbeiten. Und wenn wir so angucken, was vielleicht auch als Mainstream-Medien der Welt und auch in Deutschland zur Verfügung stehen, dann ist das halt wirklich halt noch für viele gar kein Thema. Ne?
Ja, aber es gibt kleine Schritte. Ich bleibe positiv im Kopf. Ich denke mir auch immer, so ein Tag, der war krass und ich hatte jetzt das Gefühl, die haben nicht verstanden, was ich meine, aber das kann trotzdem der Tag gewesen sein, wo bei 3 Leuten von 40 irgendwas angefangen hat zu rattern, ne? Im Nachhinein so, weil es braucht ja diese paar Erlebnisse, brauchte ich ja genauso, um mein Mindset in diese Richtung irgendwie weiterzuentwickeln und man ist ja auch nie fertig.
Ja, genau, das ist halt das Thema mit der Kompetenzentwicklung.
Ja.
Man kann das Wissen vermitteln, du kannst es den Leuten 17 Mal sagen, dass das nicht so ist, aber du musst es spüren, also dieses sozusagen in Fähigkeiten übersetzen, die du aktiv anwendest. Und dafür musst du selbst verstehen, warum mache ich das? Und das ist ja auch die größte Schwierigkeit, finde ich, in der Kompetenzentwicklung, dass du den idealen Raum schaffst, damit dieses wirkliche Entwickeln der Fähigkeit, aber dann auch das Übertragen in den Alltag als Kompetenzentwicklung stattfindet. Und das kann nicht von einem auf den anderen Tag passieren, das kann nicht nur in einer Ecke passieren, aber ich finde, dass es total schön ist, das zu beobachten, wenn es passiert. Wir haben einen Kollegen, der aus einer ganz anderen Bubble kommt und der irgendwann mal zu mir kam und sagt, Anne, da habe ich letztens mich erwischt, ich habe gegendert am Wochenende. Und ich war so, ach du.
Geil.
So ein Impact. Aber er hat halt im Alltag erlebt, was das für eine Veränderung in der Sprache mit den Menschen um ihn herum macht. Durch die Berührungspunkte, durch Verstehen, also Wissensvermittlung, warum ist das wertvoll? Und er hat es dann in Anwendung übersetzt. Und ich will nicht sagen, dass jeder gendern muss, weiß Gott nicht. Aber sich damit auseinanderzusetzen, ob man das will oder nicht, darum geht es ja am Ende des Tages. Und dann zu entscheiden, was wende ich wann und wo, auch in welchem Kontext an, ist, glaube ich, der Weg, den wir alle brauchen. Und da kann man am Ende des Tages, wenn man ganz, ganz viel Wind versteht, ne, wissenschaftliches Arbeiten, auch selber Fragen stellen und nicht nur googeln, und vielleicht auch die erste Studie, die bei Google auftaucht oder auf anderen Plattformen, hinterfragen, ne? Und gucken, wo kommt die Quelle her, wie sind die zu dem Schluss gekommen. Das ist ja schon ein bisschen der Anfang von so einem forschenden Verständnis von mir selbst. Und das kommt halt aus der MINT-Bildung oder aus der MINT-Domäne, weil es da so wichtig ist, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Es ist auch in den sozialen Fächern natürlich so, dass Forschung so funktioniert. In den MINT-Fächern ist es, glaube ich, noch viel stärker, weil dieses experimentelle Arbeiten die Basis von allem ist.
Ich fand alles interessant, was du mir heute erzählt hast.
Ich fand es ein sehr schönes Gespräch.
Ja, du darfst gerne wiederkommen auf jeden Fall. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, für diesen tollen, offenen Austausch. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim MINT Campus und natürlich auch bei dir mit Sprachen, MBA und allem, was du sonst noch so vorhast.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier dabei zu sein.
Mach's gut, Anne.